Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir haben heute ein bisschen anderes Format gewählt. Es geht zum einen über künstliche Intelligenz zur Polypendetektion bei der Koloskopie. Das ist ja ein Thema, wo es schon viel gibt. Jetzt sind drei neue Guidelines erschienen. Und darüber werde ich am Schluss mit Michael Brettauer plaudern, der das mitorganisiert hat und eine betreut. Aber jetzt laufe ich auf der DGEBV herum und frage mal so ein Meinungsbild ab. Was machen die Leute eigentlich mit der KI? Wer benutzt sie und wer nicht? Als erstes bin ich reingelaufen in Alana Ebigbo, frisch gebackener Ordinarius in Bochum. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Alana, es kommen KI-Leitlinien auf uns zu bei der Koloskopie zur Polypendetektion, nur dazu. Und ich frage dich mal, wie hast du das in deinen Alltag integriert? Gar nicht oder nur für Studien? Du hast ja viel im oberen GI-Trakt gearbeitet. Wie sieht es im Kolon aus?
Im Kolon, speziell für die Polypendetektion, finde ich das Thema etwas kontrovers. Man müsste, um eine optimale Antwort auf diese Frage zu formulieren, eigentlich seine ADR kennen, finde ich. Denn, also Koloskopika mit einer niedrigen ADR würden eher von einer Polypendetektions-KI profitieren als bereits sogenannte High Performer oder High Detector. Ich persönlich mache das so, dass ich die KI wahrscheinlich wegen meiner Affinität zu diesen Techniken eigentlich bei jeder Vorsorge- und Surveillance-Koloskopie einschalte.
Und gibt es Situationen zum Beispiel am Nachmittag, wo du das Gefühl hast, jetzt ist aber ganz gut, dass da noch jemand aufpasst?
Tatsächlich ist es so, dass es Daten gibt, die bei Fatigue, abhängig von der Tageszeit, einen Benefit der KI zeigen. Und ich würde es auf jeden Fall, wenn ich es tageszeitabhängig machen würde, eher nachmittags nach dem Mittagessen einschalten, als vormittags, wenn ich frisch und frei im Kopf noch bin.
Das heißt, vormittags wird damit ausgebildet und nachmittags wird die Müdigkeit gegenkompensiert.
Das ist ein guter Punkt. Die KI fürs Training, da gibt es ja auch kontroverse Meinungen. Ich finde persönlich, dass die KI durchaus eingesetzt werden kann bei jungen Koloskopikern und Endoskopikern, um ihnen auf diese kleinen Adenome hinzuweisen. Letztendlich kann man den Blick der jungen Endoskopiker mit der KI schulen, auch wenn ich weiß, dass es Daten gibt, die zeigen, dass die KI möglicherweise auch das Blickfeld verändert oder beeinflusst. Trotzdem finde ich, dass die Benefits in der Ausbildung im Training überwiegen.
Also deine persönliche Schlussfolgerung, du machst es, es sollte im Alltag eine Rolle spielen. Wie stark das ist, wird man sehen, aber es ist letztlich nicht mehr wegzudenken, oder?
Ich sehe eher die Vorteile der KI in der Vorsorgekoloskopie, in der Surveillance-Koloskopie. Ich sehe jetzt keine klaren Nachteile oder harmful oder Probleme, die durch die KI entstehen. Im schlimmsten Fall hat sie keinen zusätzlichen Benefit gehabt.
Gut, vielen herzlichen Dank dir. Jetzt treffe ich Frau Schlosser aus Regensburg, sehr aktiv in der Yoga. Sie waren auch Vorsitzende. KI ist was für junge Leute, haha. Wie wird das in der Ausbildung eingesetzt?
Ja, wir nutzen es tatsächlich bei uns in Regensburg. Ich kann jetzt nur für Regensburg sprechen, schon regelhaft in der Koloskopie. Wir schalten das bei jedem Rückzug ein. Und ja, Kollegen, die so den Vergleich haben zu vorher, als wir es noch nicht eingesetzt hatten und jetzt sagen, ja, gerade in der Weiterbildung der jungen Kollegen ist es so, dass die dann doch schneller am Anfang die Befunde erkennen. Gerade wenn die jetzt noch nicht so häufig einen Polypen identifiziert haben, tun die sich leichter. Je länger natürlich die Weiterbildung dann ist in der Endoskopie, desto unwichtiger wird dann die KI auch wieder. Aber es erleichtert einem dann doch schneller pathologische Befunde zu erkennen.
Vielleicht muss der Ausbildner auch weniger aufpassen. Die Frage ist nicht mehr da, wo ist was, sondern ist das was, wenn es blinkt.
Genau, und man ist weniger versucht, vielleicht unnötige Biopsien zu machen, um zu wissen, was es ist.
Ja, vielen Dank. Jetzt ziehe ich weiter zu Alexander Hann aus Würzburg. Alex, neue KI-Leitlinien, Polypendetektion stehen an. Du bist da ja sehr tief im Thema. Ihr habt sogar eine eigene Software entwickelt. Wie siehst du die Rolle im Alltag, wenn du jetzt dein Setting verlassen würdest? Würdest du eine KI dir anderswo kaufen?
Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal vielen Dank, dass ich bei dem Podcast dabei sein kann. Ich würde mir leider keine KI kaufen. Ich liebe die Technologie. Es macht mir Spaß zu sehen, wie KI wirklich sehr, sehr schnell Polypen detektiert. Aber nach der derzeitigen Studienlage wäre ich etwas vorsichtig.
Ah, interessant. Gibt es denn Gruppen von Endoskopikern, die das nehmen sollten aus deiner Erfahrung? Die Jungen oder Leute, die, sagen wir mal, sogenannte Low-Performer, die sind ja nicht so leicht zu identifizieren.
Das stimmt, das ist auch eine sehr gute Frage. Unterm Strich würde ich erstmal zum Abwarten raten, bis noch mehr Daten da sind. Ich bin der Meinung, dass ein Großteil der prospektiv randomisierten Studien einen Benefit zeigen für KI, wenn man sich die Adenomdetektionsrate anschaut. Es wurden hauptsächlich kleine Polypen detektiert. Da gibt es eine besondere Studie aus Spanien. Die ist meines Wissens eine der wenigen Studien, die nach fortgeschrittenen Adenomen geschaut hat. Die hat über 3200 Patienten eingeschlossen und konnte keinen signifikanten Vorteil für KI, für fortgeschrittene Adenome, also die, die wir eigentlich entdecken wollen, zeigen. Ich denke schon, dass besonders Anfänger oder vielleicht Low-Performer von KI profitieren. Aber die Antwort ist nicht so leicht, denn wir haben ja auch Daten aus Israel, wo gezeigt wurde, dass nach Einführung von KI die Adenomdetektionsrate etwas runterging. Und wir haben auch andere Real-Life-Daten, die eher so ein kritisches Bild auf KI werfen, sodass, wenn es um Real-Life geht, also außerhalb prospektiv klinischer Studien, noch unklar ist, was die Maschine mit uns macht. Also was macht es mit uns, wenn wir monatelang uns unterstützen lassen? Performen wir immer noch genauso gut oder verändert sich vielleicht die Leistung sogar zum Negativen hin?
Das ist ja ein interessanter Aspekt. Also ich schlussfolgere, wenn du aus deinem Forschungssetting raustrittest, würdest du sagen, im Alltag bin ich mir nicht sicher, würde ich jetzt mir gut überlegen, ob ich investiere.
Das Polypen auffinden macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, die Mykosa zu untersuchen. Ich finde, das ist eine Sache, die ich gerne machen möchte. Ich weiß nicht, wie gut es wäre, wenn mir eine KI das abnimmt, dieses Suchen im Bild, ob ich quasi dadurch mein Verhalten verändern würde. Wenn die KI eh jeden Polypen vor mir findet, ob ich dann quasi dann einfach nicht mehr so gründlich jeden Quadratzentimeter analysiere, wie ich es vorher tun würde. Das sind meine grundsätzlichen Bedenken.
Gut, sehr interessanter Aspekt. Was macht die KI mit dem Endoskopiker und nicht nur möglicherweise für den Patienten? Herzlichen Dank, Alex.
Ich danke dir.
Ja, Sie haben es gehört, unterschiedliche Reaktionen. Jetzt versuchen wir mal zu den Guidelines zu gehen, die gerade erschienen sind. Und zwar drei sind es. Und dazu nochmal herzlich willkommen unseren Stammgast Michael Brettauer.
Ja, hallo Thomas.
Das Besondere, aber das wirst du uns ja gleich erzählen bei diesen Guidelines, ist, dass drei Guideline-Komitees, nicht jeder für sich wieder irgendwelche Daten zusammengekratzt hat, sondern es gab eine gemeinsame Datenbasis, eine sehr hochrangige.
Ja, genau. Und das ist schon, finde ich, Thomas, eine kleine Revolution, was nicht nur die Gastroenterologie oder Endoskopie angeht, also aber auch die Medizin an sich, dass wirklich, es gibt ja viele Organisationen, die Leitlinien, die Guidelines machen, ne? Und du sagst es ja, jeder wurschtelt so ein bisschen für sich rum. Einige machen es besser als andere, haben auch mehr Geld als andere. Aber jeder macht so ein bisschen für sich und das ist ja irgendwie so ein bisschen, das ist nicht ganz konstruktiv in der heutigen Welt. Jetzt zum ersten Mal in der Medizin an sich und natürlich ganz spannend in unserem Feld in der Endoskopie haben sich drei große Organisationen zusammengetan. Und das ist die ESGE, die wir ja alle kennen, die Europäische Endoskopiegesellschaft. Das ist die AGA, die Amerikaner mit ihrer Gastroenterologiegesellschaft und dann übergeordnet das British Medical Journal, das BMJ, das seit einigen Jahren schon eine große Initiative hat für Leitlinien in der Medizin an sich. Und die AGA und die ESG haben sich also an die BMJ-Leute, das sind also für mich die Besten der Welt, was Leitlinien angeht, haben sich angeschlossen. Und die haben zusammen gesagt, gut, wir wollen mal gucken, wie es mit der KI, also mit der CAT-E, also der Polypdetektion während der Koloskopie aussieht und haben eine Riesenarbeit unternommen, über ein Jahr gearbeitet, wirklich mit vielen, vielen Leuten in Amerika, in Europa, in Großbritannien und haben die ganze Evidenz zusammengetragen und sich dann hingesetzt, separat. Das BMJ hat ein großes Panel gehabt, die ESGE, die AGA und haben dann sich überlegt, Wie machen wir es mit Empfehlungen zur KI bei der Koloskopie?
Also eine gemeinsame hochrangige Datenbasis, auf die drei zurückgegriffen haben.
Richtig.
Und das wird ja immer allgemeiner. Die Endoskopiker, die Gastroenterologen und dann die Internisten.
Genau, ja. Spannend, ne?
Und deren Aufgabe war es aber dann zu bewerten.
Richtig, genau. Die Daten waren dieselben, zusammengetragen von diesen BMJ-Leuten, die das können. Die sind Methodologen, die machen das, das ist deren Beruf. Und richtig gut aufbearbeitet in Tabellen und Figuren und guten Grafiken, sodass man das auch verstehen kann und dass wir das als Kliniker auch verstehen können. Und dann haben die jeder ihr Panel gehabt und haben überlegt, was machen wir? Machen wir eine Empfehlung für die KI bei der Koloskopie, also die Detection, Cut-X ist noch nicht dabei, oder haben wir eine andere Meinung? Und das Interessante ist ja dabei, was ich sehr spannend und auch positiv finde, dass die drei Organisationen zu ganz unterschiedlichen Empfehlungen gekommen sind am Ende.
Also bevor wir da jetzt hinkommen, das ist natürlich, müssen wir es noch ein bisschen spannend machen.
Ja.
Also es geht zum einen, um es nochmal zu betonen, um ein einziges Subthema. Das heißt,
richtig,
findet man mehr Polypen durch die KI?
Naja, richtig. Die Polypen waren der Anfang. Also unsere ADR, die ADR, ja, die, von dem wir schon, da sprechen wir laufend dran. Und wir wissen ja im Prinzip, dass die KI die ADR erhöht für die meisten Endoskopiker, aber vielleicht nicht mehr so viel in den Studien, die jetzt gerade kommen, als in den ersten Studien vor einigen Jahren. Das heißt also, man hat dort angefangen, hat alle Studien, randomisierte Studien zusammengetragen, die das untersucht haben, Koloskopie mit und ohne KI, und hat die ADR verglichen. Über 40 Studien mit über 30.000 Patienten. Da gab es einen kleinen Unterschied oder einen Unterschied, sage ich mal so, von 8% in der ADR. Aber dann die eigentliche Frage, die diese drei großen Organisationen beantworten wollten, war, wie sieht es denn aus mit der Inzidenz und der Mortalität vom kolorektalen Karzinom? Das heißt also, wie ist denn der Effekt, der dieser 8% ADR, die KI mehr macht, auf das Risiko nach der Koloskopie, dann nach dem Screening, den Krebs zu bekommen.
Aber das weiß man ja gar nicht.
Nein, das gibt keine Studien. Mhm. Es gibt keine randomisierten Studien dafür. Und deswegen hat man halt ein Mikrosimulierungsmodell entworfen. Auch sehr innovativ, finde ich, mit Leuten aus Norwegen, aus Italien, aus Großbritannien und aus Amerika. Große Gruppe, die das auch können. Und hat dann im Prinzip diese ADR-Werte genommen und hat dann das auf die Inzidenz und die Sterblichkeit vom kolorektalen Karzinom nach dem Screening im Prinzip projiziert. Über 10 Jahre mit Daten, die es schon gab von großen Kohortenstudien, auch Daten von der Nordic-Studie von damals und so weiter, die wir denen alle und auch andere Kollegen zur Verfügung gestellt haben.
Was kam denn daraus?
Und das war das Interessante. Es kam daraus, dass im Prinzip diese erhöhte ADR, was ja KI macht, im Prinzip fast keinen Effekt hatte auf die Inzidenz und auf die Sterblichkeit vom kolorektalen Karzinom. Also das heißt, die Unterschiede, es gab ein bisschen Unterschiede. Aber das Risiko, und das wissen wir ja schon, das Risiko nach dem Screening, das sind ja alles Leute, die beim Screening waren, das Risiko nach dem Screening an Darmkrebs zu erkranken ist ja sehr gering. Das Screening hilft ja wahrscheinlich. Und die KI macht da keinen großen Unterschied. Ein sehr kleiner Unterschied, und die meisten werden wohl meinen, das ist zumindest meine Meinung auch, dass es klinisch im Prinzip kein spannender Unterschied ist.
Sind Werner hauptsächlich auch mehr kleine Polypen gefunden in den anderen?
Eben, das macht
Studien.
Ja Sinn, ne? Also ja, die großen Polypen und die Tumoren sieht man ja auch ohne KI, das wissen wir ja alle.
Also gut, also vor diesem Ergebnis, da kann man ja schon mal schlucken, da sitzen jetzt die Endoskopiker, die Gastroenterologen und die Internisten. Was
richtig
sagt jetzt jede Gruppe?
Ja, genau. Und da hat man halt, also gut, wir haben darüber gesprochen, was die Inzidenz und die Sterblichkeit angeht. Ein bisschen ernüchternd vielleicht für uns Endoskopiker, kein großer Unterschied. Man hat aber auch damit geguckt, okay, was ist es, gibt es denn irgendwelche, sage ich mal, Nebenwirkungen? Weil es ist ja so, dass die KI nicht nur die ADR erhöht, aber die KI erhöht ja auch die Detektionsrate von nicht-neoplastischen Polypen, ne? Und wenn man so steht als Endoskopiker, dann weiß man ja nicht genau, was ist denn das jetzt für ein Polyp, der da in meiner Box, in meiner KI-Box auftaucht, den entferne ich halt. Und das ist natürlich eine Nebenwirkung, die wir eigentlich nicht brauchen und nicht wollen. Noch mehr Polypen entfernen mit noch mehr Kosten und noch mehr potenziellen Nebenwirkungen, was Blutung, Perforation
zumindest
angeht.
Zumindest kleine und erst recht hyperplastische.
Richtig. Mhm. Und die haben das auch ausgerechnet, wie viel extra Polypektomien gibt es denn, die wir eigentlich nicht brauchen. Und da ist natürlich, das ist eine Nebenwirkung der KI, die ADR geht hoch und die nicht-neoplastischen gehen auch hoch, was eine Nebenwirkung ist. Mehr Kosten, mehr Surveillance-Koloskopien und so weiter und so weiter. Diese ganzen Daten haben diese drei Panels bekommen, das ESGE-Panel, das AGA-Panel, das BMJ-Panel, also die Endoskopiker, die Gastroenterologen und die, sage ich mal, Generalisten. Die ESGE hat gesagt, wir empfehlen die KI. Zwar mit ein bisschen Zweifel, aber die haben gesagt, naja, gut, es ist kein großer Unterschied, vielleicht gar keiner, aber die Nebenwirkungen sind auch nicht so groß. Und wir denken, dass die Patienten das schon möchten oder die meisten der Patienten. Also sie haben gesagt, KI ja. Die AGA, oder ich fange jetzt erstmal bei den BMJ-Leuten an, die Generalisten. Die haben gesagt, nee, wir empfehlen dagegen. Es gibt fast keinen Effekt, was Sterblichkeit, Inzidenz angeht. Es gibt mehr Polypektomien, die wir nicht brauchen, höhere Kosten. Von einem Standpunkt, sage ich mal, wir als Generalisten, das können wir nicht empfehlen. Also sie haben gesagt, nein zur KI. Die AGA, die haben sich sehr schwer getan. Die hatten mehrere Meetings in diesem Panel, haben erst gedacht ja, haben dann gedacht nein. Und am Ende haben sie gesagt, wir wissen nicht, was wir meinen sollen. Wir geben gar keine Empfehlung, was ja sehr, sehr selten ist in solchen Leitlinien. Also das passiert fast niemals.
Aber nicht unsympathisch.
Nein, mir gefällt es auch.
Des zwanghaften Äußerungsdrangs von Leitlinien.
Auf alle Fälle. Das heißt, die ESGE sagt ja, unter Zweifel. Die BMJ sagt nein, auch ein bisschen unter Zweifel. Und die AGA sagt, wir wissen nicht, wir haben keine Ahnung, macht, was ihr wollt. Und das finde ich unheimlich spannend, das finde ich auch, sage ich mal, innovativ, weil die Datenlage ist halt so. Es ist halt wirklich ein kleiner Unterschied zwischen Benefits und Harms, wie man sagt auf Englisch. Und in so einer Situation werden einige Leute sagen ja, andere werden sagen, nee, das mache ich nicht, kaufe ich nicht. Und andere werden sagen, ich weiß es noch nicht. Und denke mal, so ist die Datenlage und ich kann das gut verstehen. Und das ist aber natürlich, wir sind das nicht gewohnt von Leitlinien. Wir sind gewohnt, dass uns die Leute sagen, macht so oder macht so. Und dann auch mit eigenem Pondus auftreten, weißt du. Und wir haben ja beide in solchen Panels gesessen. Und das ist jetzt nochmal eine neue Sache, wo die ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht genau. Wir überlassen es euch, wir überlassen es den Patienten. Das ist interessant.
Das ist ja spannend. Natürlich hat da jede dieser Gruppen unterschiedliche Interessenslagen. Das Klar. ist ja offenkundig. Die Frage ist, man sagt ja dann immer, further studies are needed. Welche wäre das denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, was die ADR angeht und auch die nicht-neoplastischen, haben wir genug Daten. Wir wissen, was die KI mit der ADR macht. Und wir wissen auch, was sie mit den Hypoplasten macht. Da brauchen wir nicht noch mehr ran. Wir haben schon über 40. Die Studien, die wir wirklich brauchen, denke ich, sind die Studien, die die Inzidenz und die Sterblichkeit dann verfolgen. Und das sind natürlich Riesenstudien, da kommen wir wieder auf Screening zurück. Das sind diese Studien mit 300.000 Patienten, die wir brauchen, die ja fast keiner macht. Das sind ja nur Irre, die sowas anfangen. In Oslo in Norwegen gibt es ja einen Irren, Yuichi Mori, der Japaner, der schon seit 3-4 Jahren hier in Europa ist. Der macht gerade so eine Studie. Die ist noch am Anfang, aber der... Sein Plan zumindest, und er hat auch das Geld dafür bekommen von der EU, ist halt, mehrere hunderttausend Patienten zu randomisieren in Koloskopie mit und ohne KI und dann wirklich sich die Inzidenz und die Sterblichkeit nach 10 Jahren anzugucken. Das läuft, das braucht noch 7-8 Jahre, bis es fertig ist.
Ist mutig, ist muss mutig, man mal ja. sagen. Aber vielleicht kann man abschließend sagen, es geht ja immer um Risikopatienten, aber vielleicht geht es bei der Frage um Risikoendoskopiker.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Und das ist wahrscheinlich... Die nächste Umdrehung in dieser spannenden Sache, die wir ja noch verfolgen werden die nächsten Jahre. Und das haben wir auch diskutiert in diesen Guideline-Panels. Ich war bei der ESGE dabei. Vielleicht ist es am Ende des Tages so, dass die KI im Prinzip ein Hilfsmittel ist für diejenigen, die Koloskopie lernen. Die lernen, wie denn Polypen aussehen. Oder auch die erfahrenen Leute, so wie du und ich, die noch nicht so gut sind aus irgendeinem Grunde. Also eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und die, die schon gut sind, die halt Polypen erkennen, bei denen macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob man die KI hat oder nicht.
Gut, das ist ein schönes Schlusswort, macht auch ein bisschen Mut, ne? Dass die KI wird ja nicht verschwinden, sie muss halt ihren Platz finden.
Ja, genau.
Und ich finde es sehr spannend, wie jetzt sich das so in der Zwischenanalyse, und mehr ist es ja nicht, sich zurechtgeruckelt hat.
Ja, ich bin begeistert vom Mut von diesen Guideline-Panels, das so zu machen, wie sie es gemacht haben. Und ich hoffe, dass das in der Zukunft auch für andere Bereiche in der Endoskopie angewendet wird.
Und auch die gemeinsame Datenbasis.
Genau.
Auch ganz wichtig. Ja, super. Ich danke dir herzlich und
vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.